Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Wir sind zurück mit eurem Bergfreunde-Podcast Grad raus. Neben mir, der Hanna, ist auch der wunderbare Jörn wieder im Studio und vorm Mikrofon.
Bin ich so wunderbar? Das ist ja wunderbar. Vielen Dank. Vielen Dank, Hanna. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein heute. Und ich habe gehört, wir heben heute quasi ab.
Ja, für uns geht's ganz steil nach oben, ja, auf jeden Fall.
Also nicht heute für uns beide, aber für unseren Gast, den wir heute da haben. Und zwar den lieben Max. Und bevor wir das Geheimnis lüften darüber, warum du heute hier bist, wollen wir von dir natürlich auch erstmal wissen, was machst du denn bei den Bergfreunden?
Ja, zunächst mal, also von meiner Seite auch hallo, und es freut mich sehr, dass ich da sein darf. Also vielen Dank für die Einladung und hier den Podcast mit euch gestalten zu dürfen heute. Ich bin bei den Gearheads, also bei den, sagen wir, Ausrüstungsexperten. Sprich, wenn ihr die Bergfreunde kontaktiert, sei es telefonisch oder per E-Mail, dann landet das bei Ausrüstungsfragen oder Fragen zu Touren in der Regel dann auf unserem Schreibtisch, und dann stehen wir ordentlich euch gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Ja, Gerhards hatten wir ja schon einige da. Das scheint ein ganz schön cooles Team zu sein.
Ja, zweifellos. Ja, natürlich. Und auch ein aktives, würde ich sagen. Es war sozusagen die Einstellungsvoraussetzung, dass man nicht nur in der Bude sitzt, sondern sich auch gerne mal draußen umtreibt bei diversen Aktivitäten.
Genau. Und diverse Aktivitäten beschreibt es ja ganz gut, denn du hast ein relativ außergewöhnliches Hobby.
Möglicherweise ist es außergewöhnlich. Es wurde in den letzten Jahren auch immer beliebter, beziehungsweise wer häufig in den Bergen ist und den Blick gen Himmel richtet, wird sicherlich des Öfteren schon welche erblickt haben. Also die Rede ist,
leg los, von
Gleitschirmfliegen oder ja, halt vom Gleitschirmfliegen im Allgemeinen oder dem Hike and Fly als Unterart, als Unterkategorie im Besonderen. Man hat relativ leichtes Material und trägt es dann auch selbst den Hang hoch und erschließt sich dadurch auch Fluggebiete oder Gegenden, die keine Infrastruktur im Sinne einer Straße oder einer Seilbahn, die auf dem Gipfel führt, aufweisen.
Ja. Max, da hast du jetzt schon ganz viele Begriffe reingeschmissen. Ich glaube, wir sortieren uns noch mal ein bisschen.
Sehr gerne.
Bevor wir so richtig in die Thematik einsteigen. Ich bin selbst nicht so höhenfest. Ich glaube, Hanna auch nicht. So semi, und deshalb ist, glaube ich, die spannendste Frage bei so einer Thematik immer, wie kommt man denn zum Gleitschirmfliegen? Wie ging das bei dir los?
Ja, also vielleicht zunächst mal kurz noch zu der Höhenfestigkeit oder auch zu Leuten, die ein bisschen Schwindelgefühlen womöglich Schwindelgefühle haben, wenn sie in der Höhe sind. Interessanterweise ist es beim Fliegen eher selten der Fall. Also auch Leute, die tendenziell Höhenangst haben, wenn sie an einer Klippe stehen zum Beispiel, sind dann in der Luft, wenn man mal einen, also habe ich mir zumindest so sagen lassen und das auch selbst schon erfahren, wenn man dann mal einen Tandemflug macht zum Beispiel und dann ja einfach nur die Aussicht genießen kann, dann empfinden auch Leute, die sich sehr unwohl fühlen, wenn es irgendwo steil neben ihnen runtergeht, das durchaus als angenehm und können es genießen. Das nur vorweg. Wie ich selbst dazu kam, ich wollte mir anlässlich meiner Volljährigkeit beziehungsweise zum Abi was gönnen. Und das war, oder mich da ja sagen, ein bisschen für belohnen. Und das war zum einen kurz nach der Volljährigkeit ein Tandemsprung, also ein Fallschirm-Tandemsprung aus dem Flugzeug. Auch sehr empfehlenswert, wer das mal machen möchte oder noch nicht gemacht hat. Also kann ich auch jedem ans Herz legen. Ist natürlich tendenziell eine andere Intensität auch nochmal.
Kann ich mir vorstellen.
Und Motorengeräusch und Wind im Gesicht. Und also einfach eher kurz und wild sozusagen, kurz und heftig. Und das Gleitschirmfliegen steckt ja schon im Namen drin. Das Gleiten ist tendenziell was Ruhigeres, was Sanfteres, was auch Entspannteres. Mhm. Und da habe ich dann einen Schnupperkurs im Zillertal gemacht im Sommer nach dem Abi. Und war eigentlich gleich fasziniert, gleich Feuer und Flamme.
Was man beim Gleitschirmfliegen eigentlich nicht gebrauchen kann, Feuer und Flamme.
Oh wow.
Ja,
wohl wahr.
Der war gut, oder?
Ja, in der Tat.
Okay, Max, ich kenne dich, die Leute nicht. Wie lang ist denn dein Abitur her?
Gute Frage. Mein Abitur ist jetzt her... 16 Jahre fast schon.
Wow, also ja, wow. Machst du quasi schon 16 Jahre, hängst du in der Luft sozusagen.
Ja, wobei man dazu sagen muss, also ich hatte auch eine relativ lange Pause dazwischen. Mhm. Also während der Studienjahre, ja, hatte ich andere Prioritäten. Das waren andere Sachen auch wichtiger. Der finanzielle Aspekt ist auch nicht zu verachten.
Ja.
Der kam hinzu und dann habe ich mich doch ja einige Jahre dann eben auf andere Dinge fokussiert. Aber hatte es eben immer im Hinterkopf. Ja, ich wusste immer dieses Gefühl des Abhebens, der Schwerelosigkeit, des diesen Traum zu erfüllen, der so alt ist wie die Menschheit geradezu, des Freiflugs, der war immer irgendwo da. Und wenn ich in Bergen jemanden, also gleich einen Flieger sah oder auch mal ein Video sah, dachte ich, dann wurde das wieder wach, ja, dieser Wunsch, dieser Traum. Und jetzt bin ich also seit rund 3 Jahren, würde ich sagen, aktiv wieder dabei.
Cool. Und ich würde da ganz gerne noch eine kurze Geschichte der Bergfreunde zu erzählen. Klar. Es gab mal so eine, ja, wir wollten mal verschiedene Hobbys ausprobieren innerhalb der Bergfreunde oder Kollegschaft. Mhm. Und da konnte jeder ein Hobby reinschreiben und was man gern mit anderen machen würde. Und ich weiß, dass der Max da Gleitschirmfliegen reingeschrieben hat. Und ich dachte nur, wer zur Hölle fängt jetzt einfach so mit dem Hobby Gleitschirmfliegen an, wenn er da überhaupt keine Faszination oder so hat. Also andere, da stand dann so Volleyball, Fußball, mal klettern gehen. Und bei Max stand Gleitschirmfliegen da.
Ja, aber ich war ja schon hooked sozusagen. Yeah. Vielleicht auch noch kurz als Ergänzung. Also bei den Bergfreunden bin ich seit 4 Jahren. Hm. Demnach, deckt sich das wahrscheinlich dann ungefähr mit dem Zeitraum, in dem ich dann das wieder aktiv aufnahm und mir dann auch die Ausrüstung zulegte. Weil das war auch so ein Punkt während der Ausbildung. Da wollte ich mir noch nicht meine eigene Ausrüstung kaufen, weil ich halt klar diese Idee oder dieses Konzept halt schon vom geistigen Auge hatte, dass ich eben nicht auf die Seilbahn angewiesen sein möchte oder dass man eben hochfährt, ne, weil, sagen wir mal, sowohl die Schirme als auch die Gurtzeuge, die in der Ausrüstung Verwendung finden, die sind in der Regel ja recht groß, auch recht schwer, halt gut gepolstert. Ja, da ist dann so ein Schaumstoffpolster drin, ist auch grundsätzlich alles gut und wichtig. Aber das macht es natürlich, ja, sagen wir mal, wenn man damit wandern möchte, doch reichlich unpraktisch. Mhm. Ja, das kann man gerne mal von der Bergstation zum Startplatz tragen, das ist alles kein Thema. Aber wenn man mehrere Stunden damit unterwegs sein möchte, dann ist das eigentlich schwierig. Genau, dann schließt sich das eigentlich aus. Und diese leichtere Ausrüstung habe ich mir eben dann erst selbst zugelegt, jetzt vor wenigen Jahren.
Du hast eben schon Ausbildung erwähnt. Ist natürlich auch, glaube ich, ein sehr spannender Punkt.
Ja.
Hast du auch vorhin gesagt, dass du mit Tandemflügen angefangen hast. Wie werde ich denn quasi Gleitschirmflieger? Oder was ist so ein klassischer Weg, wie ich das für mich ergründen kann, dieses Hobby, sage ich mal.
Ja, sehr gute Frage. Also vielleicht nur kurz, der Tandem, das war ein Tandemsprung, vom Fallschirm.
Scusa.
Oder, nessun problema. Und der, ein Tandemflug wäre sozusagen für jeden mal, also wer es mal ausprobieren möchte, sozusagen ohne gleich einen Schnupperkurs zu machen. Aber ich habe tatsächlich noch nie einen Tandemflug gemacht. Ich fing gleich solo an und eben mit diesem Schnupperkurs im Zillertal. Und das, würde ich sagen, ist für die meisten auch der Einstieg. Und für einen Flugsport ist es halt, das finde ich halt auch so faszinierend, das ist halt mit Abstand das am einfachsten verfügbare und was jeder und jede relativ problemlos einfach mal ausprobieren kann und mal machen kann. Ne? Also zum Beispiel das Drachenfliegen ist auch cool, aber bedarf halt deutlich mehr Aufwand.
Okay.
Ne? Oder bedarf eines deutlich höheren Aufwands. Und also von Motorflug dann ganz zu schweigen. Oder Segelflug, auch toll, aber dann braucht man halt ein Flugfeld und so weiter. Und das Gleitschirmfliegen, also gerade für diese Schnupperkurse, die jede Flugschule eigentlich anbietet, da wird ja auch logischerweise die Ausrüstung gestellt. Und das ist in der Regel dann ein Wochenende, so jeweils 4-5 Stunden am Samstag und Sonntag. Und geht dann von den ersten Aufziehübungen, weil man den Schirm ja zunächst mal über sich bringen muss, bis halt zu so kleinen, sagen wir mal, nennen wir es mal Hüpfer, oder erweiterte Hüpfer, die dann an einem sehr flach geneigten Hang, sodass man da auch nicht weniger oder nicht mehr als ein paar Meter vielleicht vom Boden wegkommt, dann mal möglich sind. Aber dieses Gefühl, dass die Füße treten mal ins Leere, nachdem man ein paar Meter gelaufen ist, das kann man eben schon fühlen. Und so ein Schnupperkurs ist mal für, 140, 150 Euro oder so, kann man das einfach mal machen. Und ungefähr genauso viel kostet übrigens ein Tandemflug. Also das könnte man dann auch gegeneinander abwägen, was man mal vielleicht eher ausprobieren möchte. Und vielleicht eine kleine Anekdote zu dem ersten Schnupperkurs, den ich gemacht habe. Da lag ich dann abends im Bett. Und vielleicht kennt man das, wer mal gesegelt ist und länger auf dem Boot war und dann abends wieder an Land ist, dann schwankt das Bett oder schwankt halt irgendwie der Pier oder worauf immer mal liegt. Und so ähnlich ging es mir auch. Also ich nehme an, meine Synapsen, die waren überfordert von dem, was sie da erlebt hatten an dem Tag und feuerten da irgendwie noch. Und dann lag ich abends im Bett und hatte das Gefühl, ich wäre zur Decke gezogen, weil halt plötzlich dieses Gefühl des Abhebens sozusagen mir noch präsent war oder mein Körper das irgendwie noch verarbeitet hat.
Und wenn wir das jetzt nochmal kurz zusammenfassen, wie ist dieses, also ist es wie bei so einem Segelschein, mache ich dann quasi Theoriestunden, ich mache Praxisstunden oder wie beim Führerschein und irgendwann kann ich es dann und dann darf ich alleine fliegen.
Ganz genau so. Also man kann, Führerschein ist eigentlich eine gute Analogie, außer dass es beim Führerschein nicht unbedingt diese Schnuppergeschichte gibt. Ja, fahr doch mal ein bisschen Auto, mal schauen, ob es dir gefällt. Ne? Allerdings Verkehrsübungsplatz, vielleicht wäre das eine Analogie. Aber also die Ausbildung gliedert sich bei uns zumindest, so war das in anderen Ländern ähnlich. Aber in Deutschland gibt es einen Grundkurs. Ja, da wird in der Regel die Ausrüstung noch gestellt. Da muss man 15 Flüge absolvieren über eine relativ geringe Distanz. Also es sind 50 Höhenmeter oder so. Das kann man an einem Übungshang eigentlich noch ganz gut umsetzen. Da ist auch eigentlich keine nennenswerte Theorie dabei. Vielleicht erklärt der Fluglehrer ein bisschen was zur Materialkunde, aber man braucht jetzt noch keine Instruktionen hinsichtlich Meteorologie und Luftrecht und so weiter. Das käme dann eben, wenn man in den nächsten Ausbildungsschritt geht, was die meisten, sagen wir mal, wenn man den Grundkurs dann absolviert hat und sagt, ja, das ist toll, das will ich weitermachen, dann wäre also der nächste Schritt die Höhenausbildung, die sogenannte, wo es dann 40 Flüge sind insgesamt, die man aber über dann auch mindestens 300 Höhenmeter Differenz zwischen Start und Landeplatz, das heißt, das geht dann nur noch in den, was ist das für ein Sound of Disapproval?
Ich habe Angst beim Zuhören.
Ach so. Logischerweise geht das dann nur noch in Bergen oder im Schwarzwald. Gibt es auch einige Stellen, wo man das machen kann. Und analog dazu dann eben die Theorieausbildung, die dann eben vor allem Meteorologie umfasst und Luftrecht angerissen wird, wobei dann dieser...
Also wenn eine Boeing 747 kommt, dann gehe ich mit besser, genau. So, ja. Das lerne ich dann.
Okay, ungefähr, ja.
Klingt irgendwie sinnvoll.
Wobei also gerade der Aspekt in der A-Schein-Ausbildung noch keine so große Rolle spielt, weil, sagen wir mal, das qualifiziert dazu, in einem ausgewiesenen Fluggebiet im Gleitwinkelbereich des Gleitschirms zu fliegen. So, das waren jetzt einige.
Okay, es war Beamtendeutsch jetzt, oder?
Genau, es war ein ziemliches, Beamtendeutsch. Also es gibt ja Flying Sites oder halt Fluggebiete, die als solche ausgewiesen sind, die häufig auch, hier zumindest in den Mittelgebirgen, auch von einem Club mit betreut werden, wo man dann auch mal, zum Beispiel, wenn man da als Gast hinkommt, muss man sich anmelden oder eventuell von einem Clubmitglied auch zugegen sein, um wenigstens eine Einweisung zu erhalten. Und in der Regel hängt dann auch eine Windfahne und so, da ist also ein bisschen Infrastruktur, sagen wir einfach. Und es gibt halt auch ein ausgewiesenen Startplatz, einen ausgewiesenen Landeplatz, da auch in der Regel mit einer Windfahne, was einem dann auch ja sehr entgegenkommt. Ja, das sieht man auch ganz, ganz gern von der Luft aus, wo dann der Wind weht im Tal, weil das kann bisweilen ziemlich unterschiedlich sein, bisweilen fast um 180 Grad verdreht, Start- und Landeplatz, je nachdem, wie Tal- und Bergwindsysteme gerade sind. Und in der Gleitwinkelbereich, das heißt, wenn man den Schirm einfach fliegen lässt, ja, ohne dass man da groß jetzt Aufwinde oder thermische Aufwinde zu nutzen versucht, sagen wir einfach mal theoretisch in ruhiger Luft, dann wird er ja unweigerlich Richtung Boden sinken mit einer Gleitzahl. Ja. Ja, also ihr macht, sagen wir mal...
Ich hoffe, ihr schreibt alle fleißig mit für den nächsten Kurs, gell?
Genau, für den nächsten, ja, alle mal mental, ja, man denkt sich ein rechtwinkliges Dreieck sozusagen, ja, und man fliegt dann so entlang der Hypotenuse. Und die... Ne? Und dieser Winkel, der ist eben, ja, sagen wir mal, Gleitzahl 6, 7, 8 oder so. Also man macht 8 Meter Strecke für, als Beispiel, ja, für einen Meter Höhenverlust. Das heißt, früher oder später kommt man eben dann wieder unten an. Und in diesem Gleitwinkelbereich, in diesem Winkel des Dreiecks, sollte man sich dann eben bewegen, um, ja, da nicht irgendwo halt außerhalb des Bereichs zu landen.
Aber ich glaube, das ist kein Hobby für mich. Ich habe zu viel rechnen müssen.
Das war mir jetzt zu kompliziert.
Ich möchte lieber über Gefühle reden.
Weil eigentlich hast du ja vorhin gesagt, es wäre ganz einfach.
Es ist auch wirklich einfach. Also es ist als Flugsport für jeden und jede zugänglich. Also bei mir zum Beispiel in der Ausbildung war der Jüngste 14. Dann mit Einverständnis
Erklärung.
Kann ja sein,
dass der besser rechnen kann als ich.
Ja, wahrscheinlich.
Der ist noch fit. Der ist noch.
Aber wäre das dann quasi für Hannah und mich so der schwierigste Part bei dem ganzen Geschichte? Also
das Rechnen, ja, das hast du im Gefühl. Das muss man.
Nee, aber gibt's so Dinge, also was jetzt zum Beispiel auch für dich persönlich so eine Schwierigkeit war so beim Erlernen von diesem ganzen Ding? Oder bist du da so gemütlich durchgeklitten, um mal im Jargon zu bleiben?
sehr gut. Eine Schwierigkeit.
Oder ja, wo du bisschen probieren musst, bis du es hingekriegt hast.
Also was natürlich schon einem mal so ein bisschen, man ist am Anfang halt doch sehr vorsichtig. Ich glaube, das ist vielleicht so, oder man hat einen gehörigen Respekt dann auch mit dem Material, auch wenn man weiß ja, eigentlich kann nichts passieren, auch mal den Fluglehrer per Funk im Ohr und so. Aber zum Beispiel, wenn man das erste Mal ein bisschen auf turbulente, also auf thermische Luft trifft, ne, und dann der Schirm halt ein bisschen raschelt oder mal sich nach links und rechts so ein bisschen pendelt, dann denkt man sich schon, huch, ja. das sieht dann, also es ist alles in einem sehr sicheren Rahmen, aber wenn man es zum ersten Mal erlebt, dann weil man auch nicht recht weiß, was einen erwartet, das ist dann vielleicht das, wo man sich kurz mal denkt, huch, ja, was passiert da? Aber da muss man vielleicht auch sagen, also die Schirme sind so sicher geworden über die letzten Jahrzehnte, das ist auch so ein Punkt. Ne? Vor 40 Jahren war das durchaus noch, kann man sagen, ein Extremsport. Ja, also da haben sich halt irgendwelche Pioniere, Armeefallschirme ein bisschen umgenäht und haben sich dann mal den Hang runtergeworfen damit. Und der Fortschritt aber ist wirklich bemerkenswert. Also sowohl in Gleitzahl, also in der Performance der Schirme, wie weit sie kommen, wie weit man damit fliegen kann, dann halt, wenn man das auf Strecke fliegt oder auch wettkampfmäßig betreibt, aber auch die passive Sicherheit. Also gerade diese Schirme, die für die Ausbildung verwandt werden, das sind in der Regel A-Schirme, also man klassifiziert Schirme von A bis D und dann halt nicht klassifiziert, also sozusagen die dann da rausfallen aus diesem Rahmen. Und die haben, das kann man wirklich vielleicht ganz gut vergleichen mit so einem Jumbojet, ja, und die sind sehr gutmütig, fast schon träge, sagen wir mal, ja, also haben sehr lange Steuerwege. Also man kann sehr viel falsch machen, sage ich mal in Anführungszeichen. Man kann sehr rüde mit dem Schirm umspringen und er verzeiht halt extrem viel. Und da oben ist es für, also jeder, der in der Lage ist, ein paar Schritte zu laufen und den Schirm halt über sich zu ziehen, kann auch Gleitschirm fliegen. Also es bedarf eigentlich keiner besonderen physischen Voraussetzungen, um es zu erlernen. Also es ist anders als, ja.
Ich glaube, man muss echt so ein bisschen, ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, dann hat man vielleicht nicht mehr ganz so viel Angst. Weil wenn ich es mir jetzt vorstelle, ich müsste da losrennen und dann abspringen, ich war mir einfach in die Hose so gefühlt.
Ja, ich glaube, ich kann das irgendwo nachvollziehen. Ich hab mir das gerade gedacht, mir ging es so, wie ich das erste Mal tauchen war. Mhm. Weil ich habe eigentlich auch Tiefenangst. Also ich finde es gar nicht gut, im Meer irgendwie unterwegs zu sein. Aber wir sind halt mit der Tauchschule an irgendeine 1,5-2 Meter Stelle gegangen. Ja. Sind da erstmal so tauchen geübt und so unter Wasser. Und dann sind wir halt rausgeschwommen und plötzlich waren wir halt 15 Meter tief. Oder so 10 Meter tief. Und ich dachte so, ja, okay.
Wir waren dann halt
geht
so,
irgendwie,
genau.
So. Aber wahrscheinlich ist da ein ähnlicher Effekt, nur dass man natürlich oberirdisch. Also weil du fängst ja da auch mit, hast ja vorhin gesagt, so man hebt mal ein paar Meter ab, dann landet man wieder und tastet sich da so langsam ran. Und plötzlich ist man dann halt 100 Meter in der Luft.
Also, zu deinem, vielleicht auch kurz zur Terminologie, Hanna, weil du gerade das Abspringen erwähntest. Also das vielleicht auch zur Klärung, einen aktiven Sprung, jetzt ein Basejumper oder so, ne, als extrem, muss man nicht machen. Das ist das Gewicht wird sozusagen ganz sanft und gleichmäßig dann vom Schirm aufgenommen. zumindest bei, ne, wir haben jetzt bei Starkwind startet, andere Chosen, aber grundsätzlich jetzt in einem Ausbildungssetting wird der Schirm praktisch leicht angebremst, nachdem die Kappe, sagen wir, ja, also der eigentliche Flügel, über einem steht, und dann beschleunigt man halt laufend. Und dann geht das ganz gleichmäßig und auf einmal ja treten halt die Füße sozusagen.
Klingt auf jeden Fall wahnsinnig ästhetisch, wie du das machst, glaube ich. Und ein bisschen so nach Spazieren gehen.
Ja,
so, wenn man es jetzt mit Sportarten, ist es nicht Rennen, es ist mehr so Spazieren gehen, so wie du das erzählst.
In der Luft spazieren,
ja, also sagen wir mal, vielleicht, ja, man muss jetzt nicht hier Usain Bolt-mäßig sprinten, aber sagen wir eine gewisse Dynamik darf schon da sein. Also man muss ja sozusagen die Geschwindigkeit, die Vorwärtsgeschwindigkeit des Flügels mitnehmen, weil man kann sich das vorstellen, wenn der Pilot oder die Pilotin hinter dem Schirm zurückbleibt, sozusagen, ja, dann heißt es, die Kappe schießt vor oder sie ja überfliegt sozusagen den Piloten, und das ist ungünstig, ne, weil die Eintrittskante, die ist ja, da wird ja dieses Luftpolster sozusagen aufgebaut.
Also
ja.
Ich vereinfacht gesagt, und ich versuche den Schirm eigentlich immer schräg hinter mir zu halten, wenn ich
über
starte.
Dir.
Ja, so über dir. Schräg, also kommt, über mir, genau.
Er
ja.
kommt hinter mir hoch,
genau.
Oder vor dir, wenn du ihn rückwärts aufziehst.
Ja, weil
aber
ist ja immer genau. Schwierig, ja, weil die Leute also können ja sich deine Handbewegungen sehen, deshalb müssen wir es einfach erklären.
Er ich finde es schön, dass wir das alles erklären, dir. Aber ich glaube, bevor ich jetzt starte, würde ich doch nochmal zu so einer Schule gehen. Was mich jetzt auf jeden Fall interessiert, ist, vor allem wie so ein klassischer Gleitschirmtag aussieht bei dir. Also du sagst ja, du willst auch damit laufen und ein bisschen wandern, hike and fly.
Genau.
Und erklär mir doch mal, wie so dein typischer Gleitschirmtag aussieht.
Mhm. Gute Frage. Also je nachdem, wie man sich oder wonach einem der Sinn steht oder ob man schon gleich oben irgendwo am Berg übernachtet hat mit Schirm oder im Tal losläuft, gibt es da mehrere Optionen, sage ich mal. Also Option 1, man ist einfach im Tal und läuft da sozusagen wie als Tagestour morgens irgendwann hoch, hat ein paar Stunden Aufstieg, macht oben eine Jause und beobachtet währenddessen das Wetter, checkt die Wind-App, hat sich natürlich vorher auch schon mal grob über die Wettervorhersage informiert. Und das Angenehme am Gleitschirmfliegen ist auch vielleicht für jemanden, der jetzt wie ich ein bisschen ein Morgenmuffel ist, dass es eigentlich vor Mittag selten sinnig ist zu starten, weil dann ist es einfach nur ein Abgleiter. Mhm. Also wenn man wirklich fliegen will, sprich auch thermische Aufwinde oder generell Aufwinde nutzen und sich halt möglichst lang in der Luft halten, weil das ist ja letztlich auch der Gedanke, dass man eben nicht nur vom Startplatz zum Landeplatz in dem vorher erwähnten Winkel runterfliegt, dann steht man nach 10 Minuten wieder unten, sondern dass man sich eben auch relativ lange oben halten kann. Mhm. Das macht ja den Reiz auch aus. Das heißt, ich würde dann schon tendenziell schauen, naja, wo kann ich, ich muss ein bisschen warten sozusagen, auch bis die Sonne zum Beispiel eine Bergflanke erwärmt hat und man damit rechnen kann, da gibt es dann auch Aufwinde. Und man kann dann auch länger oben bleiben, entweder an der Stelle kreiseln oder dann eben auf Strecke gehen. Das wäre sozusagen dann die nächste Option oder sagen wir eine Spielart, dass man nicht nur innerhalb eines Hangs, sagen wir mal, oder eines räumlich doch recht eng umgrenzten Gebietes bleibt, sondern dass man sich grob vornimmt, naja, ich könnte zum Beispiel ja in das nächste Tal fliegen. Ja, und oder über von einer Seite des Tals auf die andere und da dann wieder Aufwind nutzen.
Ja, und das heißt, man hangelt sich quasi so von Aufwind zu Aufwind.
Ganz genau.
Letztlich.
Ja, ganz okay. Genau.
Und was war so dein längster Flug?
Also angesichts dessen, dass ich, muss ich ehrlich sagen, auch mit Streckenfliegen per se noch wenig Erfahrung habe, ja, sagen wir nach 2-3 Stunden wird es auch in dem Leichtgurtzeug ein bisschen ungemütlich. Also sowas um den Dreh, sozusagen so 3 Stunden etwa.
Und wie ist das? Ist das so permanent Arbeit? Also bist du permanent mit deinem Körper irgendwas am Tun, wenn du in der Luft bist? Mhm. Oder sitzt du dann da so gechillt und trinkst was, snackst was und fliegst so rum?
Geht das überhaupt?
Das geht schon auch. Ja. Also man hat, je nachdem, in welchen Luftschichten man ist, sozusagen. Also häufig ist es, wenn man zum Beispiel sich ein bisschen die Höhe geschraubt hat und dann übers Tal hinwegfliegt, sozusagen auf die andere Tal als Beispiel, oder auch über einen See, da ist in der Regel auch eine sehr ruhige Luft. Mhm. Da kann man auch einfach mal chillen und Landschaft genießen und ja, vielleicht was snacken nebenbei. Ja, aber in thermisch aktiver Luft ist es schon auch dann, ja, so nennt man das dann auch, aktiv fliegen, also aktive Pilotage, weil man sowohl den, also man will weder den Aufwind verlieren, noch dass der Schirm einem halt irgendwo was macht, was man, was ungünstig ist oder man da so ein bisschen, also man braucht immer sozusagen den Kontakt, man sucht immer den Kontakt zum Schirm, um sowohl, um auch zu fühlen, was macht er gerade oder noch besser zu antizipieren, was macht er in 5, in 10 Sekunden. Und dafür hat man eben zwei Bremsen, also die Bremsleine ist an der hinteren Kante des Schirms befestigt, hat man in jeder Hand halt eine. Damit kann man sowohl steuern als auch den Anstellwinkel des Schirms variieren. Und mit Gewichtsverlagerung kann man auch relativ viel arbeiten oder ausgleichen. Und dann ist es schon, sagen wir mal, Arbeit, ja, relativ, aber es ist schon ein aktives Fliegen, oder wo man dann auch die Hände, sagen wir, nicht frei hätte in dem Moment.
Jetzt hast du gerade schon von den verschiedenen Spielarten und vom Langstreckenfliegen gesprochen. Ich habe keine Ahnung davon, was gibt's da? Was machst du? Was ist Langstreckenfliegen? Bin ich dann irgendwie so 44 Stunden unterwegs? Oder?
Nee, das dann auch nicht. Also ich Streckenfliege, das wäre dann übrigens, nochmal ganz kurz zu den, zu der Juristerei oder zu den Paragraphen zurückzukehren. Also nach diesem A-Schein gäbe es eben den B-Schein, das ist oder der unbegrenzte Schein sozusagen, der einen dann befähigt oder qualifiziert, auch außerhalb von ausgewiesenen Fluggebieten einfach auf Strecke sozusagen zu gehen. Mhm. Also dann halt zu sagen, ja, in der Regel fliegen die Leute ein Dreieck, weil sie wieder zurück wollen zu ihrem Auto oder Ausgangspunkt oder so. Dann kann man eigentlich, wenn man das ein bisschen plant, klar, man sollte irgendwie in die Einflugschneise von Flughäfen fliegen, das ist ein großes No-Go, aber ansonsten ist man dann relativ frei in der Gestaltung, wo man hinfliegt und wie weit man fliegt. Aber sag mal, die Cracks oder halt die wirklich sehr guten Piloten, die können dann auch mal 200 Kilometer an einem Tag fliegen.
Wow.
Also es ist so ein bisschen so wie die 4-Minute-Mile bei den Läufern hier, so der 200K-Club.
Ja, okay, verstehe.
Das ist aber dann schon, das ist schon sehr, sehr gut. Und dann gibt es auch, also es gibt auch im Flachen kann man auch fliegen, ja, also über einer Ebene, wenn die Sonne da ordentlich drauf scheint, dann bilden sich ja auch so Thermiksäulen, von denen man dann auch von Thermiksäule sozusagen fliegen kann. Also kann man auch in der Ebene weite Strecken zurücklegen bisweilen. Wenn die Sonne stark genug ist, also in Australien, Kolumbien, also Kolumbien zum Beispiel ist ein sehr tolle Fluggebiete auch. Oder halt in Bergen entsprechend auch dann an den, da ist dann, sagen wir mal, ist ein bisschen komplexer von den Luftströmungen häufig, weil man hat halt Tal- und Bergwindsysteme und den regionalen Wind, der dann, sagen wir, über der, oder ein Föhn, ne, Einfluss noch und die Thermik. Also das ist dann im Flachland ist es halt anders und ein bisschen mehr, sagen wir mal, straightforward. Weil da,
aber das kriege ich schon alles so ein bisschen mit. Also ich muss jetzt nicht Physik studiert haben, um das mitzumachen, das weil manchmal hört sich das so ein bisschen so an.
Nee, das ist auch viel, viel Gefühl mit der Zeit. Ne? Aber da muss ich, also da bin ich auch noch nicht sagen wir mal, versiert.
Da brauchst du dann nochmal 16 Jahre.
Genau, so ungefähr. Ja. Ja, ja.
Aber ich habe mir gerade ein super Wortspiel ausgedacht.
Okay,
wir haben ja auch eine Folge zum Thema Bikepacking. Pass auf.
Spannend.
Glidepacking.
Very good. Also was würden wir in der Regel als Biwakfliegen bezeichnen? Sozusagen,
das aber das ist ja langweilig. Glidepacking ist viel geiler.
Ja, das ist gut,
viel geiler, auf jeden Fall.
Sollten wir als
Aktivität etablieren. Im Shop auf jeden Fall.
Ja. Ich werde ab jetzt Biwakfliegen nur noch Glidepacking nennen.
Auf jeden Fall.
Maybe it catches on. Ja,
Strecke ist sicherlich das eine, aber wie sieht es mit Geschwindigkeit aus? Also gibt's zum einen so, also mit welcher Geschwindigkeit bin ich da wirklich unterwegs und kann ich das maximieren? Also maximiert. wie schnell kann ich da werden bei so einem Flug?
Also man muss dann differenzieren zwischen Ground Speed und Air Speed.
Okay.
Sprich, wie schnell ist mein Schatten sozusagen?
Ja,
das wäre der Ground Speed.
Ja.
Und Air Speed ist halt, wie schnell geht die Luft über die Kappe? Ja, das ist also dasselbe wie bei jeder Flugsportart oder bei jedem Flug. Wenn ich an der Küste soare, das ist auch so ein Wort, also soaren wäre einfach im laminaren Wind praktisch hin und her fliegen, platt gesagt. Oder an Rakante hier an der Schwäbischen Alb, wer sie kennt, das ist also eine Geländestufe, da fliegt man praktisch nur hin und her. Wenn da mit 30, 40 km/h, das wäre schon viel für einen, weil das ist auch ungefähr so die normale Gleitgeschwindigkeit.
Okay. Ne? Also echt so schnell, krass.
So um den Dreh. Ja. Also mal 5, 6, 37 fliegt er in der Regel. Und nicht dann gäbe es noch einen, also jeder Schirm hat auch einen Beschleuniger, Speedbar, den man mit den Füßen betätigt. Und das verringert das Profil, also das zieht praktisch die Leinenebenen ein bisschen zusammen. Mhm. Und dann wird der Schirm schmaler, hat also weniger Luftwiderstand und wird schneller. Ganz einfach.
Quasi der Race-Mode.
Genau, was auch durchaus ein Sicherheitsfeature ist, weil wenn halt der Wind halt doch mal stärker ist, als man dachte, oder auch eben überhalb der Kuppe vom Startplatz an einem Hang jetzt gedacht, stärker als man sich vorstellte. Und man merkt, man wird langsam zurückgeweht. Also der Airspeed ist sozusagen negativ. Ja, der Wind ist stärker als die Vorwärtsfahrt des Schirms. Das ist bisweilen recht ungünstig, was halt nicht passieren darf, ist, dass man in einen Leerotor gerät. Also Luv und Lee ist bekannt, ne? Die windzugewandte und die windabgewandte Seite.
Mir war es ja so nicht bekannt, aber gut.
Da, Segel.
Dann Segel, ja, aber dann genau. Also windzugewandt das Luv, windabgewandt das Lee. Und hinter einem Hindernis, wie einem Berg beispielsweise, bildet sich ein Leerotor.
Okay.
Vielleicht mal im Windkanal gesehen, ein Auto, ja, das ist genau dasselbe. Es bilden sich diese Verwirbelungen
genau.
Ganz genau. Ne? Und halt kleine Verwirbelungen oder halt groß dann ein Rotor. Und wenn man da hineingerät, das wäre ungünstig, weil der drückt einen dann halt nach unten und Richtung Berg. Mhm. Ja, das ist wie so ein Schaufelrad aus Luft.
Ich muss jetzt ganz kurz noch einen mega, mega Merksatz zu Luv und Lee loswerden, sonst platze ich nämlich. Der geht, kotzt du auf Lee, geht alles in See, kotzt du auf Luv, kommt alles wieder drauf. Und so kann man sich nämlich merken, was Wind abgewandt ist und was Wind zugewandt ist.
Okay.
Und ihr werdet es nie wieder vergessen.
Tatsächlich. Das ist auch, ja, ich lerne hier auch einiges dazu heute, ja, in der Tat. Ja.
So, jetzt, ich muss mich nochmal ganz kurz hier fokussieren.
Bitte.
Okay, also das war jetzt alles super technisch und wir haben wahnsinnig viel gelernt über Thermik und Physik, Dinge, die ich nie wissen wollte. Max, ich will wissen, was war dein größtes Flughighlight? Wo warst du unterwegs? Was hast du da erlebt? Was ist dir so im Gedächtnis geblieben?
Ja, to pick one. Okay, schwer sich eins rauszuziehen. Also was mir als erstes so in den Sinn kommt, war gerade letztes Jahr, letzten Herbst, da war ich in Andalusien erstmals zum Fliegen. Generell so warme, trockene Gebiete sind super zum Gleitschirmfliegen. Also hier in unseren Breiten ist es häufig schon ein bisschen zu gewittrig bei dann stärkerer Sonneneinstrahlung. Aber ja, Türkei, Spanien, das sind sehr gute Gebiete und da gibt es ein Fluggebiet eben in Andalusien, wo auch einige Geier, so große Bartgeier, brüten.
Wow.
Und grundsätzlich, also bei Vogelschutzgebieten, da fliegt man nicht rein, ne? Das respektiert man natürlich, oder generell Naturschutzgebiete, aber die sind das gewohnt, weil das ist so ein Gleitschirm-Hotspot und denen macht das offensichtlich auch Spaß, irgendwie mit den komischen großen Vögeln da rumzufliegen und dann sozusagen mit den natürlichen Vorbildern dieses Freiflugs und den Meistern darin, weil wahrscheinlich an die Grazie und auch an diese intuitive Fähigkeiten eines Vogels kommen wir nie ran, aber sagen mit den Vögeln dann da zu kreiseln und im Abendlicht Richtung, auf der einen Seite Berge, auf der anderen Seite Blick ins weite Land. Das war schon, also hard to beat, sag ich mal.
Ich habe jetzt gerade immer die Bilder von Amy und die Wildgänse im Kopf. Kennt ihr den Film?
Ja.
Nils Holgersson.
Ja, so genau.
Das, ja. Aber genau, also mit Vögeln, das war tatsächlich, würde ich sagen, mit eins der schönsten Momente.
Also ich habe jetzt ein bisschen Angst, wenn ich mir vorstelle, so ein Geier fliegt da neben mir. Gab es da auch schon mal irgendwie brenzliche Situationen?
Nee, also die sind ja so Ja, die können ja ganz anders manövrieren als ein Gleitschirm. Also denen ist das dann schon.
Also man schon kollidiert selten mit einem anderen Flug.
Ja, genau. Und wenn, dann machen die das wahrscheinlich extra, damit es Abendessen gibt.
Ja, so.
genau. Schön, nein, klingt. Ja. Ich kann es mir super vorstellen. Ich würde wahnsinnig gern Bilder sehen, gerade ob es in echt wirklich so aussieht wie in meinem Kopf.
Oder noch besser.
Oder noch besser, also die Vorstellung ist auf jeden Fall schön, so wie du es gerade erzählt hast. Und wie hoch komme ich denn da eigentlich, wenn ich mit dem Gleitschirm unterwegs bin? Also jetzt die Vögel, also komme ich in Flugzeughöhe oder bleibe ich so auf Vogelhöhe?
Also das ist auch, ohne zu technisch zu werden, also es gibt ja Lufträume, ja, das heißt über eine bestimmte Höhe dürfte man auch gar nicht. Aber da kommt man in der Regel auch gar nicht hin. Ne? Also es gibt meistens ein Kondensationsniveau, sieht man da halt, wo sich die Wolken bilden. Mhm. Ne? Wenn die Luft aufsteigt, klar, irgendwann bilden sich in der Regel Wolken. Es gibt auch wolkenlose Tage, jetzt gehen wir einfach davon aus. Also man kommt sozusagen bis zur Cloud Base, würde man sagen. Ne? Also bis zu der Höhe, auf der sich dann die Wolken bilden. Und höher, also in eine Wolke fliegt man auch nicht rein. Insofern ist das dann auch eine ganz natürliche Grenze. Jetzt an einem wolkenlosen Tag, sky's the limit. Ne? Also also es gibt ja so ein paar YouTube-Videos, auch wo halt jemand auch in den Ostalpen sich dann irgendwie auf 5000 Meter geschraubt hat. Wow. Aber das sind halt ganz große Ausnahmefälle. Ja. Also da hat er eigentlich auch im Gleitschirm dann nichts mehr verloren.
Gab es nicht auch bei der European Outdoor Film Tour irgendwie vor ein, zwei Jahren jemand, der irgendwie über einen...
Man muss es dann differenzieren, ist es reine Thermik, ist es ein reiner Thermikflug oder ist es halt immer noch geländenah? Okay. Weil wenn man noch nah an der Topografie fliegt, hat man halt immer auch Aufwinde, die sich, sagen wir einfach, wenn einfach Winde sind, die gehen ja am Hang sozusagen hoch.
Ja klar, also wenn du schon auf 6000 startest und dann halt auf 8000, also mal einfach gesagt, dann hast du die 2000 trotzdem noch.
Genau. Logisch. Also ja, das habe ich auch gesehen, also der mal über den Cho-Oyu, glaube ich, geflogen ist, ist natürlich auch eine Wahnsinnsleistung. Allein auch, weil die Luft da so dünn ist. Aber
also für alle, die nicht wissen, wie hoch der ist, das ist einer von den 8000ern.
Genau, also, ich glaube 8,2.
Ja, genau.
Und ja, das heißt, wenn man noch relativ nah am Gelände fliegt, dann kann man so hochkommen, wie das Gelände ist oder wie die Berge halt sind. Darüber hinaus wäre es ja dann rein thermisch, ist schwer abzuschätzen, aber in der Regel nicht sehr viel höher als das Gelände oder dann halt im Flachland bis zur Cloud Base.
Und hattest du mal eine reale Angst, dass du jetzt diese 3000 Meter runterstürzt?
Also zunächst mal, je höher man ist, also je weiter man vom Boden weg ist, desto wohler fühlt man sich irgendwann, weil man weiß, selbst wenn jetzt was schief ging, ich habe wirklich lange Zeit auch einen größeren Klapper oder was auch immer passieren sollte, noch zu korrigieren oder mir Lösungen zu überlegen und halt im Worst Case irgendwie eine Rettung zu werfen. Knifflig ist es eher, also mir wird es eher ein bisschen mulmig, wenn ich in recht ruppiger Luft, sagen wir mal, bin, aber noch nah am Hang. Weil dann halt ein Klapper, nennen wir das, also wenn praktisch eine Seite des Schirms einklappen sollte, dann dreht sich, ne, weil dann wird ja an der Seite das Gewicht nicht mehr gehalten, nicht mehr unterstützt. Das heißt, man dreht sich auf die Seite des Klappers. Und je nachdem, wie nah man halt am Hang ist, ist man dann halt auch schnell mal 100 Meter weiter unten. Na, also das geht recht rasch, dass man mal 100 Meter Höhe verliert. Das ist fix gemacht, bis man auch kurz mal überlegt hat, huch, was denn passiert? Krass. Und dreht sich dann rein. Also dass man mal, so landen halt Leute hin und wieder mal im Baum. Ne?
Ja klar, das klingt total logisch. Also krass, weil ich habe mir jetzt wirklich vorgestellt, so man kriegt halt irgendwie, also wenn man weiß, man könnte jetzt 5000 Meter runterstürzen, aber dann ist wahrscheinlich die reale Gefahr, gegen einen Fels oder in einen Baum zu kommen, ist halt viel höher.
Klar, die Luft tut nicht weh. Also letztlich, je weiter man vom Gelände, ne, vom Boden weg ist, desto sicherer ist es letztlich.
Ja. Aber was sind denn so die brenzligen Situationen beim Gleitschirmfliegen? Also ich meine, du hast vorhin schon gesagt, man kann das ein bisschen steuern über die Art des Schirms sozusagen. Keine Ahnung, man kennt das ja irgendwie, beim Fliegen ist wahrscheinlich immer Start und Landung so, das klassischerweise. Ist das beim Gleitschirmfliegen auch so?
Das ist auch, also die riskanteren klar, oder die Situation, bei denen eher mal was passiert ist, wenn man sowohl Start oder Landung halt da einen Fehler macht oder es falsch einschätzt. Gerade in der Landung, wenn es da mal relativ viel Wind hat und es gibt nah am Boden noch Verwirbelungen, weil da halt viele Hindernisse sind, ne? Und man gerät praktisch bodennah in eine Verwirbelung oder einen Rotor und dann haut es einen aus 10, 15 Meter oder so runter. Das kommt bisweilen, leider muss man sagen, halt dann doch mal vor. Also das ist ein reales Risiko. Weil man dann ist man halt auch schon so gepolt auf, ne, ich will jetzt gleich landen und ist vielleicht auch ein bisschen oder hat den Anflug vielleicht nicht ganz perfekt eingeschätzt, auch gerade bei einem kleinen Landeplatz, wo vielleicht dahinter noch, was weiß ich, sind Bäume oder Stromleitungen oder irgendwas, wo man halt nicht hinfliegen will in die Richtung. Und will dann halt irgendwie schnell runter und dann klappt der Schirm halt irgendwie in 10, 15 Metern zusammen. Und weil das kriegt man dann nicht mehr, das kriegt man immer aufgefangen.
Ja.
Das wäre also ein Risiko dann in der Luft selbst. Wenn man aus so einer Thermikblase oder Thermiksäule abrupt sozusagen rausfällt, in Anführungszeichen, ist die Luft halt auch häufig verwirbelt. Also man kann sich also vorstellen, ein Teil der Luftmasse steigt auf und meistens ist praktisch, dann kommt eine kurze Phase, wo da nichts ist und dann auch ein Bereich mit absinkender Luft. Und dann kann es halt sein, dass ein Teil des Flügels ist noch in dem einen Bereich, in der andere in dem anderen. Und da, je nach Schirm, also bei den höher klassifizierten Schirmen, die sind insgesamt schmaler.
Ja.
Aber dafür auch, also fliegen besser sozusagen, fliegen schneller und können mehr Thermik mitnehmen, aber dafür sind sie störanfälliger und brauchen mehr Pilotenkönnen. Und da gibt es dann halt bisweilen noch recht große Klapper, also dass halt nicht nur, sagen wir mal, ein Viertel oder ein Drittel weggeht und dann gleich wieder aufgeht, sondern bisweilen halt auch mehr als die Hälfte. Und das ist halt dann, was ich vorhin meinte.
Aber stelle ich mir das dann wirklich vor wie beim Flugzeug, also die klassische Turbulenz, also ein Luftloch, wo dann quasi ein Teil des Flügels im Luftloch hängt und der andere noch nicht, oder wie?
So ungefähr.
Also mal vereinfacht gesagt.
Genau. Der Luftloch ist auch so ein Begriff. Also man wird eher von absinkender Luft.
Ja, gut, aber ich meine, wir wollen es ja für die Leute da draußen erklären. Ne?
Exakt. Aber grob ist es das, genau. Ja, also es ist turbulent.
Vielleicht geben wir so einen Warnhinweis bei der Folge, bitte nur mit abgeschlossenem Physikstudium anhören.
Und nicht während des Fliegens. So,
vielleicht. Genau. Aber dann auch nochmal vielleicht, also bevor wir hier jetzt nur von davon reden, was alles passieren könnte. Das ist zum einen sehr ungewöhnlich, gerade also als sagen wir mal, für jemanden, der das anfängt, der hat sowieso ja noch keinen leistungsstarken Schirm.
Ja.
Und auch dann ist es mit gutem Piloten können sowohl in der Regel noch zu antizipieren oder zu vermeiden, bevor es soweit kommt und dann auch aufzufangen, wenn es nicht zu nah am Gelände ist. Ja. Dafür bieten sich zum Beispiel so Sicherheitskurse an über Wasser. Da habe ich auch gerade kürzlich einen gemacht in der Türkei, in Ölüdeniz. Sehr schön, also fliegt man praktisch auf knapp 2000 Meter los und fliegt dann ja übers Meer und kann da dann seine Manöver machen, während der Fluglehrer im Boot sitzt und einen anweist. Und sowas ist eine sehr sinnvolle Sache, weil man dann, sagen wir mal, bewusst diese Extremflugsituationen mal so realistisch, wie es eben möglich ist, simuliert.
Ja.
Und dann halt auch ein anderes Gespür und ein anderes Zutrauen auch sowohl in die eigenen Fähigkeiten als auch in den Schirm erlangt. Ja.
Vielleicht noch mal ganz kurz, habe ich da auch so ein Notfall-Reißlein-Fallschirm-Dings?
Ja, hat man auch. Also man hat immer eine Rettung, beziehungsweise die Akro-Piloten, also Akro für Akrobatik, ne, die halt mit C-O-R, C-R-O, sorry. die sozusagen den, die jungen Wilden, sagen wir mal, in der Gleitschirmszene, die, mal abgesehen von den Speedflyern, das gibt's auch, aber die wollen halt nicht auf Strecke gehen oder so, sondern die wollen mit dem Schirm halt Tricks machen, sagen wir einfach. Also es ist analog wie Freestyle im Park bei den Skifahrern. Ne?
Machen wir so ein 360.
Ja, genau. Also es gibt Infinite Tumbling, gibt's tatsächlich, also praktisch ein Looping. Ja, so
crazy.
Oder halt den Schirm, Helikopter beispielsweise gibt's einen, der dreht sich praktisch der Schirm wie so ein wie ein Heli eben, wie ein Heli-Rotor, also über einer zentralen Vertikalachse, ne, nach unten. Anyway, aber das ist was anderes. Aber die haben bis zu 3 Rettungen. Davon ist eine steuerbar, aber der normale Pilot hat eine, die auch nicht steuerbar ist. Was bisweilen muss man auch abwägen, ist es wirklich sicherer, die Rettung zu werfen? Also wenn der Schirm wirklich totales Knäuel ist über einem und man sich in einer Spirale da befindet, dann in einer unkontrollierten, klar, dann wirft man die Rettung. Aber manchmal, wenn man zum Beispiel in so einem starken Aufwind ist, dass man immer wieder nach oben gezogen wird, dann wird es auch nichts bringen, die Rettung zu werfen. Da hat man nur noch mehr Stoff über sich. Ja, also das als Beispiel. Aber man hat, genau, kurze Antwort, ja, man hat einen Rettungsfallschirm, falls man eine nicht mehr zu, einen irreversiblen Klapper
sozusagen Wenn ich jetzt super viel Lust habe, das auch zu machen, dann hast du ja gesagt, dann macht man erstmal so einen Schnupperkurs im Idealfall. Mhm. Wenn ich das jetzt alles erledigt habe und ich möchte mir meine erste eigene Ausrüstung kaufen, dann bin ich traurig, weil die kann ich, glaube ich, noch nicht bei den Bergfreunden kaufen.
Ich finde auch, das ist ein großes Versäumnis. Nur
nochmal beim Einkauf sprechen.
Ja, genau, großes Versäumnis, das sehe ich auch so. Aber was muss ich denn so ausgeben für meinen Schirm? Was brauche ich an Equipment?
Gute Frage. Also oftmals ist es so, dass die Flugschulen dann auch, also entweder kann man dort was leihen, pro Flug, sobald man dann die Höhenausbildung macht. Wenn man sagt, ich möchte, ich weiß schon genau, was ich möchte, aber das ist zum Beispiel nicht schulungstauglich oder so. Oder man kauft sich eben über die Flugschule was. Der ist eigentlich immer auch die verkaufen immer auch Sachen, die dann auch etwas rabattiert sind. Oder man kauft es halt auf dem freien Markt. Die Ausbildung als solche schlägt mit vielleicht 1500 Euro, 1500, 1700 sowas zu Buche. Dann kommt die Ausrüstung noch hinzu. Wenn man sie neu kauft, sagen wir, liegen wir vielleicht bei 3000 beim Schirm, 3,5, 1000, 1500 fürs Gurtzeug und nochmal 1000er für die Rettung. Sowas um den Dreh. Aber gerade für Einsteiger lohnt es sich eigentlich, finde ich, sehr, das auf dem Gebrauchtmarkt zu erwerben, weil halt relativ viele es anfangen, sich die Ausrüstung kaufen und dann entweder halt, sagen wir mal, in eine höhere Schirmklasse aufsteigen sozusagen oder sich ein leichteres Gurtzeug oder auch ein stromlinienförmigeres Gurtzeug zulegen möchten oder manche geben es halt auch wieder auf, Also da lohnt sich auf jeden Fall der Blick in die Gebrauchtmarktbörsen.
Ja, auch im Sinne der Nachhaltigkeit.
Auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Da kann man sich auch dann ganz gewiss sein. Also man muss diese Flugsportgeräte auch einem Zwei-Jahres-Check unterziehen. Und wenn das dann aber gemacht ist und die Rettung regelmäßig gepackt ist, dann kann man auch, finde ich, guten Gewissens gebraucht kaufen. Also ich habe meine Ausrüstung immer gebraucht gekauft. Da bislang keine schlechten Erfahrungen mitgemacht. Oder kenne auch eigentlich alle. Wie gesagt, wenn man das professionell checken lässt bei den Flugschulen oder beim Hersteller sogar auch, dann ist das kein Problem. Da werden auch
wie so ein TÜV quasi.
Genau, ganz genau das ist es. Ja. Also das ist ein Prüfsiegel, das dann alle zwei Jahre beziehungsweise nach einer gewissen Anzahl von Stunden erneuert werden soll. Und wenn der Schirm und auch das Gurtzeug den aber haben, aber der Schirm ist eigentlich das Relevante, weil der ist halt aus dünnem Material, das Gurtzeug ist, bisweilen, das ist halt schon robuster. Ne? Also da kommt jetzt so viel in der Regel nicht dran. Aber den Schirm, das ist schon sinnvoll, dass man den, auch wenn man mal unsanft gelandet ist oder es gibt ja auch nicht nur schöne Wiesenstartplätze, sondern auch mal irgendwo mit Schotter oder mit einer scharfen Kante oder sonst wo irgendwo Bettung, was weiß ich, ist es schon sinnvoll, dass man den, oder wenn man mal auch halt doch mal einen, ein bisschen etwas unsanfter in die Leinen fällt oder halt sich einfach durch den Gebrauch werden auch unterschiedliche, oder die werden die Leinen unterschiedlich belastet. Das heißt, manche können dann ein bisschen länger werden und dann ist er so ein bisschen minimal aus der Balance, sagen wir mal, wieder neu getrimmt, wie man das nennt.
Ja, cool. Okay, und wenn ich jetzt so einen Wandertrip noch damit kombiniere, wie tunst du dann deine Ausrüstung? Also wie muss ich mir das vorstellen? Du hast den Schirm ja wahrscheinlich nicht in einem klassischen Wanderrucksack drin, oder?
Genau. Also er würde reinpassen. Ja. Okay. Aber ich habe ein sogenanntes Wendegurtzeug. Das ist bei Hike and Fly eigentlich recht beliebt. Hat auch Nachteile, weil man kippt ja sozusagen den Inhalt dann erstmal auf die Wiese, wenn man es.
Also quasi ein Mix aus Gurtzeug und Rucksack.
Ganz genau, das ist es. Also es ist in dem Rucksackmodus. Ist es ein, wie groß ist er? Ich glaube 55 Liter. Da ist dann eben der Schirm drin, kompakt, komprimiert und ein bisschen Wechselkleidung, ein paar Snacks und eben die Rettung. Und außen, ja, je nachdem, was man noch so braucht, mal ein Eispickel oder sowas, je nachdem, wo man hin will.
Klar.
Und genau, und dann, wenn man am Startplatz ist, stülpt man das sozusagen um, dreht es auf links und ja, packt den Schirm aus und hat dann innen halt die Beinschlaufen und den ja, den, das eigentliche Gurtzeug. In dem Fall ist es eins, das kein Sitzbrett hat. Mhm. Also viele der größeren Gurtzeuge haben ja ein Sitzbrett, was zum einen ein Komfortgewinn sein kann, wenn man halt sozusagen eine stabile Unterlage hat, wie auf dem Stuhl. Ja. Und ist auch für die Gewichtsverlagerung von Vorteil, weil halt dann es eine direktere Übertragung gibt. Ne, kann man sich vorstellen, wenn man jetzt praktisch nur Stoff um sich hat, nur stoffene Beinschlaufen, dann kompensieren die einen Teil der Gewichtsverlagerung immer.
Mhm.
Und das ist dann eher so ein bisschen wie eine, sagen wir mal, Hängematte, in der man dann so, okay, so sitzt, oder ein Hängesessel. Genau, und vielleicht zum Gewicht noch, also meine Ausrüstung.
Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, genau.
Okay, dann nehme ich sie schon mal vorweg. genau, also meine Ausrüstung ist immer bei 6,5 Kilo, davon entfallen 3,5 auf den Schirm, 1,5 auf die Rettung und dann noch, ja.
Das habe ich mir jetzt echt schwerer vorgestellt.
Aus Gurtzeug. Das ist, würde ich sagen, in der ja, Hike and Fly oder in der Leicht-Variante so irgendwo in der Mitte.
Mhm.
Also man kann sicherlich, wenn man Richtung Komfort eher geht, ist man schnell auch bei 10 ja. und 13 Kilo.
Ne?
Und wenn man aber extremer das möchte, dann geht das natürlich auch. Ne? Ja. Also für die eher, sagen wir, dann würde man eher von Run and Fly oder Climb and Fly sprechen. Mhm. Also wenn man es rein als Abstiegshilfe begreift, sozusagen, aber halt auch davor eine knackige Hochtour machen will, wo man jetzt nicht noch, also den würde ich jetzt nicht auf den Mont Blanc mitnehmen.
Ja.
Ne? 6 also, Kilo zusätzlich, ja.
Ich hätte eigentlich lieber eine Aufstiegshilfe. Also ich fände es gut, wenn ich so unten starten könnte, dann würde ich hochfliegen auf den Berg.
Ja, und dann wieder runterfliegen.
Das wäre eine Winde, könntest du. Das gibt's auch.
Das fände ich schon gut. Könnte mal jemand erfinden.
Aber Max, genau. Wenn ich jetzt so, also ich wohne ja jetzt ziemlich nah an der Alp hier,
ja,
an der schönen Schwäbischen Alb. Und wenn ich gerade aus dem Haus gehe, tagsüber, nachmittags, da gucke ich in den Himmel und da ist wirklich alles voll mit Gletscherfliegern. Also scheint hier irgendwie so ein bisschen ein Hotspot zu sein, offensichtlich.
Hier ist auch, ja. Also die,
aber was gibt es denn, sage ich mal, für, oder was kennt man denn? Du hast vorhin schon Andalusien gesagt, dass das ein bisschen ein Hotspot ist. Wo kann ich denn noch? Oder was sind so klassische Gebiete?
Klassische Gebiete, also gut, der gesamte Alpenraum ist natürlich...
Gesamte Alpenraum?
Also da
gibt's überall, wo Berge sind.
Kann man überall, wo Berge sind, ja. Wird auch überall geflogen. Natürlich, es gibt ein paar so Gleitschirm-Meckers, sozusagen. Also der Lac d'Annecy beispielsweise, wenn ihr kennt, also westlich vom Mont Blanc-Massiv. Oder Greifenburg in Südtirol ist bekannt. Was gibt's noch? Im Allgäu gibt's ein paar Orte, wo sich dann auch so, wo es so diese Testivals zum Beispiel gibt, also wo dann auch sich mehrmals im Jahr die Gleitschirmszene so ein bisschen trifft und man kann auch neue Schirme mal ausprobieren. Also
ist das auch was für Anfänger, wo man dann als Anfänger sich auch mal ein bisschen, oder eher was für, richtet sich das dann an Gleitschirm? Weil der wäre ja ein guter Tipp für
genau, wenn also man quer sich dafür durch die Bank sozusagen. Ne? Also sowohl Leute, die gerade erst mit der Ausbildung fertig sind und halt mal schauen wollen, mit welchem Schirm vielleicht auch außerhalb derer, die sie in der Schulung flogen, kommen sie gut zurecht, bietet sich sowas an, aber natürlich auch für den ambitionierteren Piloten, der da mal schauen will, also unter welchem Schirm fühle ich mich noch wohl, aber er hat gleichzeitig halt Leistung und ist agil und macht Spaß, salopp gesagt.
Ja.
Und da ist halt, also gerade in diesem B-Teil dieser Klassifizierung, das ist, sagen wir, eine sehr breite Gruppe. Ne? Also die A-Schirme, das ist, sagen wir, die sind gutmütig sanft für die Ausbildung. Und B wird dann auch nochmal differenziert, Low B, Mid B, High B.
Mein Gott, ist so kompliziert.
Aber wir sagen einfach, das ist eine sehr, sehr, also da gibt es auch noch Schirme, die sind sehr, ja, sehr gutmütig, sehr fehlerverzeihend. Und bei den am oberen Rand dieser Gruppe braucht man halt schon auch eine gewisse Erfahrung und auch Kompetenz als Pilot.
Ja.
Ja, und vielleicht noch ganz kurz, um das abzuschließen, also wenn man es extrem leichtgewichtig haben will, wäre man auch mit 2 Kilo dabei.
Wow.
Ja, 1,5. Weil also es gibt Schirme,
ist da auch irgendwie geht das auf Kosten der Sicherheit oder nur auf Kosten des Komforts?
Sicherheit weniger, weil die besonders leichten Schirme sind Single Skins. Also die haben, normalerweise hat ein Schirm ein Ober- und ein Untersegel, also ist wie so eine, ja, wie eine Matte sozusagen, kann man sich vorstellen. Und darin, zwischen diesen beiden Ober- und unteren Stoffschichten, wird die Luft sozusagen gefangen. Mhm. Ja, und bläst ihn dann so ein bisschen auf und hat man wie so eine Matte. Und der Single Skin, also eine Haut sozusagen ja nur, hat nur dieses obere Segel und ist deshalb halt extrem klein und leicht verpackbar. Aber damit kann man eigentlich kaum Thermik fliegen. Also das ist eigentlich wirklich nur, man hat dann halt mit 1,5 Kilo zusätzlich kann man halt auf den Berg laufen, packt den oben aus und fliegt runter ins Tal. Was eine coole Sache ist, aber für viel mehr ist er dann halt nicht mehr gemacht. Aber die sind erstaunlich, also die sind gut steuerbar, die sind auch klappstabil. Also eine Sicherheit ist es eigentlich, also da muss man eigentlich keine Kompromisse machen. Bei der Haltbarkeit bisweilen schon. Ja, also klar, man kann nicht alles haben. Ja. Und wenn man dann halt extrem leichtgewichtig geht, also gerade auch bei, es gibt auch sehr leichtgewichtige mit Ober- und Untersegel, die dann bisweilen nur aus 10 Denier-Material sind. Mhm. Also wirklich, wer vielleicht eine hauchdünne Ultralight-Matte kennt, noch dünner als die, da muss man halt wirklich dann sehr aufpassen, dass man nicht irgendwo an spitzen Steinen hängen bleibt. Ansonsten wäre da auch...
Also ich hätte niemals gedacht, dass es so viele Unterschiede allein in den Ausrichtungen des Sports gibt und in Materialgeschichten. Das hätte ich nie gedacht.
Vielleicht machen wir mal eine ganze Staffel.
Ja,
ich habe auf jeden Fall was gelernt und ich hoffe, Jörn, du hast mitgeschrieben. Wir schreiben nächste Woche Montag dann einen
Schreiben
Test.
Schreiben wir einen Test, okay. Alles klar, machen wir. Ja, ich glaube, ich sehe es ähnlich wie du, Hanna. Ich glaube, aber wir kommen mal so ganz smooth und langsam
zur Landung,
zum Ende. Max, was ich gerne noch wissen will, was steht denn als nächstes an? Also was hast du denn so auf der Bucketlist? Was hast du für Pläne? Vielleicht auch, was du irgendwann unbedingt mal machen willst, was vielleicht noch ein paar Jährchen entfernt ist. Aber was steht so an?
Was steht so an? Also zunächst mal bin ich jetzt nach diesem SIV-Training hier kürzlich in der Türkei, also diesem Flugsicherheitstraining, sagen heiß auf die Saison, also irgendwie die neu erlernten Skills oder das auch anzuwenden oder da eben frisch in weitere Flüge zu starten. Tatsächlich würde ich sehr gerne mal nach Kolumbien. Da haben wir jetzt schon sehr viele Leute von vorgeschwärmt, also gerade auch als Streckenflug, eben weil ich das noch nicht so viel gemacht habe. Das wäre so ein Highlight, gerade auch in den Wintermonaten, wenn man dann die Möglichkeit hätte, sozusagen weil es ist halt wie ja keine Flugsaison, es sei denn, man macht Paraskiing, also mit Skiern und Gleitschirm, aber letztlich fliegt man im Winter halt auch relativ wenig. Und das wäre also so ein bisschen ein Traum. Ansonsten gibt es auch aber in Europa noch viele Ziele, die mich reizen. Also in Andalusien zum Beispiel gäbe es noch viel zu entdecken. In Italien war ich, also im Apennin zum Beispiel. Da bei Norma beispielsweise gibt es auch eine sehr schöne Ecke. Und aber grundsätzlich einfach dieses Gefühl des Freiflugs so oft und so umfänglich wie möglich auszukosten und mich dessen zu erfreuen, dass ich das Privileg habe, in einer Zeit zu leben, in der das ja so einfach und so verhältnismäßig problemlos und ohne größere Hürden möglich ist. Ja,
das ist ein schönes Ziel. Das ist ein schönes Ziel.
Das war schön. Das ist schön. Vielleicht können wir ja deinen Schirm noch irgendwie branden, dass man da ganz kurz Bergfreunde drauf sieht. Dann erkennen dich alle Leute von unten.
Genau,
das ist gerade der Max von den Bergfreunden.
Genau. Mir brennt tatsächlich noch eine Frage schon die ganze Folge auf den Lippen und ich musste jetzt loswerden.
Oha.
Ich weiß nicht, ich glaube, das wird so ein Running-Ding, was wir in jeder Folge bestimmt fragen, weil Hanna hat das letzte Mal in der Ultra-Running-Folge schon gefragt. Jetzt gehen wir mal von der Theorie aus, dass... Die lacht schon,
ich weiß, was kommt. Wovon du sprichst.
Dass der Jörn jetzt ganz begeisterter Gleitschirmflieger wird. Und zwar so begeistert, dass ich denke, ich will in diesen 200-Kilometer-Club. Ich will weit fliegen. Wie lange? Ich fliege da wahrscheinlich keine 2 Stunden, sondern ein paar Stündchen mehr und stehe dann unweigerlich vor der Frage, wie gehe ich aufs Klo?
Ja.
Wie, Max, wie gehe ich beim Gleitschirmfliegen aufs Klo?
Okay, dann reißen wir das auch noch an.
Ja, sehr gern.
Das Thema. Also,
es gibt dann auch wieder Unterschiede bei den Schirmen oder so, aber schieß mal los.
Aber in der Mentalität vielleicht auch wieder die Frage, also wo ist so die eigene
Komfortzone.
Ja. Komfortzone. Genau, also Punkt 1, man trinkt wenig, das ist eine Option, das sozusagen und petzt zusammen und hält an.
Ja.
Option 2, man legt sich einen Katheter und es rieselt sozusagen hinter einem, ne, mhm, unter einem raus. Oder Option 3, man zieht eine Erwachsenenwindel an.
Mhm. Ah ja,
das
gut.
Wäre, wow, ja, das wären so, also was weiteres fällt mir jetzt gerade nicht, ja, ein, aber ich denke, dass, ja, also die Leute, die das machen wollen, wahrscheinlich wählen die dann eine der
drei Optionen.
Oh
ja, gut. Ja. Ah ja, gut, irgendwo, okay, muss es hin. Also ich meine, dass man mal eine Zeit lang einhalten kann, ist klar, aber ewig, ja, geht es ja auch nicht.
Nee, natürlich. Das okay, ist wahr. Aber
also
das,
Jörn, ich liebe
nicht
dich dafür, dass du diese Frage noch,
ja,
stellst.
Ja, vielen Dank.
Das ist ein absolutes Highlight.
Vielen Dank.
Ja, wow.
Das ist so ein schöner, richtig, Abschluss jetzt.
Ja, mega Abschluss.
Dann halt schauen, mega, dass der Gleitschirmkumpel nicht gerade schräg hinter einem fliegt.
Ja, das nächste Mal, wenn ich so am Wandern bin und ich werde nass, denke ich.
Wo kommt denn bei der blauen Himmel, ne? Wo kommt das denn jetzt her? Nein, aber vielleicht auch, genau, nochmal von meiner Seite. Also ich kann es nur von Herzen jedem raten und empfehlen. Und es ist ein wunderbarer Sport und auch eine, ja, diese Möglichkeit, sich die dritte Dimension, wenn man so möchte, zu erschließen, mhm, nachdem wir über Jahrtausende zweidimensionale Wesen waren, zumindest immer nur earthbound, ja. Und ja, was im Motorenflug sich getan hat in 100 Jahren, ist natürlich auch phänomenal. Das hätten sich die Gebrüder Wright auch nie träumen lassen. Aber auch dieser, ja, der Freiflug, sei es mit Drachen oder eben mit Gleitschirmen, was da in den letzten, ja, ein paar Jahrzehnten möglich wurde jetzt und entwickelt wurde, ist, finde ich, wirklich phänomenal. Und ja, zu sagen, man sieht sich gerne in der Tradition von Icarus über Leonardo da Vinci und Lilienthal bis heute. Und ja,
ich glaube, man merkt dir die Begeisterung für den Sport auf jeden Fall an. Also das kann man, glaube ich, sehr, kann man konstatieren nach der Folge jetzt auf jeden Fall.
Wenn das rüberkam, dann habe ich dir auch was gedacht.
Also ich würde schon auch mal mit dir fliegen, Max.
Danke, sobald man da, ja genau, wenn
sobald
ich mal einen
Tandemschein habe.
Genau, ich mache mal einen Tandemschein.
Dann bin ich am Start,
und dann machen wir Bergfreunde.
Max, hört man Musik, während man fliegt?
Da ist interessanterweise, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Also es gibt, ich kenne einige, die haben sich entweder halt eine Bluetooth-Box hinten ins Gurtseil getan oder auch Kopfhörer. Und eigentlich finde ich es, also bisweilen finde ich es auch ganz cool, ja, wenn man dann auch so eine, sei es jetzt ruhigere oder auch ein bisschen peppigere Musik dabei hört. Ich habe auch tatsächlich eine Flying Playlist, die ich aber dann auch nur sozusagen auf dem Weg dahin höre, weil ich bislang, mhm, also ich habe es mal ausprobiert, aber irgendwo höre ich dann auch gerne dann
Naturgeräusche.
Luft. Ja, oder man hört auch beispielsweise den Schirm, dem hört man ja auch ein bisschen zu, oder man hört, wie die Luft drüber streicht, und man hört, ob er raschelt. Also das ist ja wie ein, ja, das ist nicht esoterisch klingend, aber wie so ein bisschen auch ein lebendiges Wesen, ja, das dann ja auch was von sich gibt und mit dem ich ja sozusagen Interaktion bin und trete, und dem höre ich dann halt auch zu oder schaue ihn an, ne, mit allen Sinnen.
Worauf
und
ich ja eigentlich hinaus,
genau,
wollte.
Hanna wollte gerade nur eine kurze Überleitung machen.
Ah, ja, aber es war eigentlich voll okay. Eine Überleitung, aber der Max hat wieder voll dazwischen gekräht. Nein. Du weißt ja, oder alle wissen, die unseren Podcast ja fleißig verfolgen, wir fragen unseren Gast immer noch nach einer Musikempfehlung. Aha. Also wir brauchen noch einen Song von dir für unsere Playlist, die man sich dann anhören kann.
Correct. Gut, dann wähle ich von 77 Bombay Street Up in the Sky.
Gut.
Geiles Song, habe ich doch heute schon mal gehört.
Den hatten wir, glaube ich, ja, hier zur Einstimmung uns eben schon mal zu
also,
Ohren kommen
Jörn,
lassen.
Also du hast es aufgeschrieben, den packen wir in unsere Playlist.
Ich habe noch nichts aufgeschrieben, nee, aber unsere liebe Assistentin Britta macht das jetzt hier gerade neben mir.
Ich schreibe den Song auf, damit
Song
ihr
auf
da draußen euch den später anhören könnt.
Genau.
Ja. Und in diesem Sinne, ihr wisst ja Bescheid, wenn ihr noch Fragen habt, dann meldet euch gerne unter unserer E-Mail-Adresse oder packt in die Kommentare. Ich habe den Namen der E-Mail-Adresse vergessen, deswegen sagt mir den
die
bitte
nochmal. Die sage ich dir gerne nochmal, das ist einfach podcast@bergfreunde.de.
Wow, super.
So einfach.
So geil, okay. Da könnt ihr auf jeden Fall hinschreiben. Wir versuchen das zu beantworten. Ansonsten fragen wir den Max.
Genau,
immer gerne. Ihr könnt mich auch einfach direkt anrufen.
Genau, ne, ist ja
oder
unser Ausrüstungsberater, unser Gearhead, der ist genau. Für euch da, von daher, genau. Einfach
ja,
anrufen und nach Max fragen.
Ich fand es auf jeden Fall mega spannend, schön, dass du da warst.
Auf jeden Fall.
Ja, danke fürs Interesse und für auf die Möglichkeit Fall. Hier, ja,
war
das
echt
mit
cool.
Euch.
War echt cool.
Mich sehr gefreut.
Genau, also vielen Dank und ihr da draußen, bis zur nächsten Folge, bye bye.
Bis zum nächsten Mal,
adieu und
ciao.
Servus, ciao.